Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die bundesweite Impfaktion gegen das Coronavirus hat begonnen. Mobile Teams impfen zunächst Bewohner und Personal in Pflege- und Seniorenheimen. Besonders gefährdetes medizinisches Personal erhält den Wirkstoff der Firmen BioNTech und Pfizer ebenfalls vorrangig. Die Zahl der erfassten Neuinfektionen ist weiter gesunken. Das Robert-Koch-Institut registrierte binnen 24 Stunden 13.755 Ansteckungen. Allerdings wird an den Feiertagen nicht so viel getestet. Außerdem gehen weniger Meldungen von den Gesundheitsämtern ein.
Die größte Impfaktion in der Geschichte Deutschlands. In Hessen beginnt sie am Uniklinikum Frankfurt. Mitarbeitende auf Intensivstationen, Covid-Stationen und Notaufnahmen kommen als Erste dran. Bedenken gegen den Impfstoff hat hier niemand.
Es ist wichtig, jetzt zu machen, wenn wir es haben, um das Ganze einzudämmen. Wenn wir jetzt erst die 5-Jahres-Ergebnisse abwarten wegen der Langzeitfolgen, dann ist der Käse gegessen. Deswegen Aluhut abnehmen und impfen lassen, bitte.
Insgesamt 2 Spritzen braucht es für die volle Wirkung. Für die Ständige Impfkommission geht es jetzt darum, möglichst schnell möglichst viele Menschen damit zu versorgen.
Wir brauchen, um eine Herdenimmunität zu erreichen, Impfquoten von ungefähr 60-70%. Das würde für Deutschland mehr als 100 Millionen Impfungen bedeuten.
1,3 Millionen Impfdosen sollen bis Ende dieses Jahres geliefert werden. Im Januar noch einmal 3-4 Millionen. Das heißt, es wird zunächst weniger ausgeliefert, als verabreicht werden könnte. Die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz trotzdem zuversichtlich.
Wir bekommen morgen neuen Impfstoff, wir kriegen am 30. Impfstoff und im Januar wieder. Und wir werden uns alle Mühe geben, den Impfstoff, den wir bekommen, auch direkt zu verimpfen.
Eine Panne gab es im bayerischen Landkreis Kulmbach. Beim angelieferten Impfstoff war anscheinend die Kühlkette unterbrochen. Damit fielen die Impfungen in fast ganz Oberfranken heute aus.
Sicherheit geht vor und wir wollen diesen Impfstoff, der möglicherweise eben nicht dauerhaft die erforderliche Kühlung aufgewiesen hat, den wollen wir nicht an unsere Bürgerinnen und Bürger verimpfen.
Reibungslos lief es dagegen in Sachsen-Anhalt. Zugleich appelliert der Ministerpräsident an die Bevölkerung, die derzeitigen Kontaktbeschränkungen zur Eindämmung der Pandemie weiter ernst zu nehmen.
Eine schnelle Lockerung ist derzeit überhaupt nicht abzusehen, weil die Zahlen einfach noch besorgniserregend sind, und zwar deutschlandweit. Das Entscheidende ist das individuelle Verhalten auch der Bürgerinnen und Bürger. Solange nicht eine große Impfquote erreicht ist, werden die entsprechenden Hygienemaßnahmen darüber auch mitentscheiden.
In den kommenden Wochen haben die über 80-Jährigen und Pflegepersonal bei der Impfung Priorität. In Seniorenheime kommen mobile Impfteams. Alle anderen bekommen einen Termin in einem Impfzentrum zugeteilt. Wie genau, das entscheidet jedes Bundesland selber.
Die Impfungen sind kostenlos und freiwillig. 180 Dosen gingen heute an das Seniorenheim Rila Heilstätten in Köln. Als erste an der Reihe war dort eine 92-jährige Bewohnerin.
Es sei nur ein kleiner Pieks gewesen. Sie habe quasi nichts gespürt. Gertrud Vogel ist mit ihren 92 Jahren stolz, zu den Ersten in ganz Deutschland zu gehören.
Nur so kriegen wir die Sache in den Griff wieder und können die jungen Menschen wieder leben, wie sie leben möchten. Nicht?
Sie möchte baldige Normalität für alle. Hätte niemals gedacht, in ihrem Leben noch so eine Pandemie miterleben zu müssen.
Wenn man die Neuinfizierten, wenn man hört, wie viele das sind, ne? Mein Gott.
Nicht nur sie stand heute im Fokus. Insgesamt wurden im größten Kölner Pflegeheim 130 Bewohnerinnen und Bewohner und 50 Pflegende geimpft. Die Heimleitung hat vor Weihnachten alle informiert. Die große Mehrheit sei bereit, gezwungen werde keiner.
Das muss wirklich jeder für sich persönlich entscheiden. Und dann wird er halt, wenn er das möchte, auch noch ein Aufklärungsgespräch mit einem Arzt bekommen. Und dann wird er halt entsprechend geimpft. Oder wenn er nicht möchte, auch nicht geimpft.
Wer sich aber pieksen ließ, bekommt in gut 2 Wochen die 2. Spritze. Auch Gertrud Vogel, die frisch geimpft auf eine Zeit ohne Corona hofft.
Ich möchte auch nicht vorher gehen müssen. Ich möchte erst wissen, dass ihr noch alle schön leben könnt. Würde ich mir wünschen, dass die Welt wieder in Ordnung kommt.
Ein Wunsch, den wohl nicht nur Kölns erste Geimpfte Gertrud Vogel hat.
Zum heutigen Impfstart in Deutschland jetzt live aus Berlin Tina Hassel.
Endlich. Rund 10 Monate nach Ausbruch der Pandemie können die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten heute mal wieder gute Nachrichten präsentieren. In beinahe allen Bundesländern verlief der Impfstart reibungslos. Wenn nun wirklich schnell geimpft werden kann, stehen wir dem Virus nicht mehr machtlos gegenüber. Solange es kein Medikament gegen Corona gibt, bleiben möglichst flächendeckende Impfungen die einzige Hoffnung, zu einem normalen Leben zurückzukehren. Der Weg dahin ist aber noch lang. Wohl erst gegen Sommer kann jeder, der will, auch tatsächlich geimpft werden, noch reichen die Kapazitäten dafür nicht. Viele Länderchefs mahnen deshalb weiterhin zu Geduld und Vorsicht. Derweil beginnt die Diskussion, ob Geimpfte besondere Rechte erhalten sollen. Innenminister Seehofer warnt heute in einem Zeitungsinterview eindringlich davor. Eine Sonderbehandlung würde die Gesellschaft spalten, der Staat müsse neutral bleiben. Mitten im erneuten Lockdown, der so schnell wohl kaum gelockert werden dürfte, bleibt der heutige Impfstart aber vor allem das willkommene Signal, dass man die Pandemie überwinden kann. Zurück zu Susanne Daubner.
Auch in den meisten anderen EU-Staaten haben die Impfungen gegen das Coronavirus begonnen. Jedes Land legt dabei selbst fest, in welcher Reihenfolge dies geschieht. In Polen und Italien wird zunächst medizinisches Personal geimpft. In Frankreich, Spanien und Dänemark haben, wie in Deutschland, vor allem Bewohner von Alters- und Pflegeheimen Vorrang.
Im dänischen Odense ist Leif Heiselberg heute der Erste, der geimpft wird. Und der 79-Jährige nimmt es mit Humor. Na, hast du auch wirklich alles reingekriegt? Ah, na klar. Und damit haben wir jetzt den ersten geimpft. Das Lächeln können auch einige Pflegerinnen und Pfleger rund 1500 Kilometer südlich in Rom trotz Maske nicht verbergen. Sie sind in Italien als Erste dran mit der Corona-Impfung. Das ist der Anfang vom Ende der Pandemie. Es wird noch ein mühsamer Weg werden. Aber ich hoffe, ich werde nicht die Erste von 20 oder 30 Millionen, sondern von allen Italienern sein, die geimpft werden. Erleichterung in Spanien, wo sich das Impfen auf ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger konzentriert. Manchmal wirkt es heute Morgen wie bei einem Goldtransport. Militär sichert an vielen Orten das Abladen an den Impfzentren. In Tschechien bekommt Premier Babiš die erste Impfung, noch vor einer Weltkriegsveteranin. Die Impfung, die wir von der EU gestern bekommen haben, bedeutet Hoffnung. Hoffnung, dass wir zu unserem normalen Leben zurückkehren können. Allerdings ist EU-weit bisher nur ein Impfstoff zugelassen worden. Und der kann nur nach und nach produziert werden. Eine Impfung für alle, die sie wollen, ist im Moment noch nicht möglich. Umgekehrt müssen für einen wirksamen Impfschutz in Europa noch viele Impfskeptiker überzeugt werden. Das weiß auch die EU-Kommission.
Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir mit großer Transparenz und Sorgfalt dafür sorgen, dass wir zeigen, dass diese Impfstoffe sicher sind. Permanent ein Monitoring auch läuft. Und es ist wichtig zu sehen über die Zeit die Wirksamkeit der Impfstoffe. Das wird viele überzeugen.
Für die EU ist es ein großer Erfolg, dass die Impfungen in allen Mitgliedstaaten fast gleichzeitig beginnen. Zu Beginn der Pandemie hatten Nachbarländer noch um Masken und Beatmungsgeräte konkurriert. Nun ist die Hoffnung groß, dass Europas Impfmarathon der entscheidende Schritt ist, um das Virus zu besiegen.
Im Nordwesten Bosniens müssen derzeit hunderte Migranten bei Minusgraden in einem ausgebrannten Flüchtlingslager ausharren. Den Behörden war es nicht gelungen, sie an einem anderen Ort unterzubringen. Derzeit gibt es nur ein unbeheiztes Zelt. Das bosnische Rote Kreuz versorgt die Menschen mit Wasser und Lebensmitteln. Das Lager in Lipar war vor wenigen Tagen wegen der katastrophalen Zustände geräumt und dann von ehemaligen Bewohnern des Camps in Brand gesteckt worden.
Sie frieren und haben Hunger. Und mit Decken und Schlafsäcken versuchen sie, sich vor dem Schneesturm zu schützen. Das Flüchtlingscamp Lipa im Nordwesten Bosniens. Seit Mittwoch müssen in dem zerstörten Zeltlager hunderte Flüchtlinge aus dem Nahen und Mittleren Osten überleben. Wir leben hier wie die Tiere. Und eigentlich leben Tiere besser als wir. Also bitte UN, Hilfsorganisationen, bitte helft uns. Wenn uns niemand hilft, dann sterben wir.
Because if they cannot help us, we will die.
Am Dienstag wurde das seit April bestehende Lager wegen der unhaltbaren Zustände von den Hilfsorganisationen geschlossen. Ihr Kritikpunkt: Die örtlichen Behörden hätten weder für Wasser noch für Strom gesorgt. Nach der Schließung legten offenbar ehemalige Bewohner aus Frust Feuer. Das Lager brannte komplett nieder. Wir sind besorgt, sind aber bereit, alles in unserer Macht Stehende zu versuchen, um die Flüchtlinge zu versorgen, wie schon bisher. Im Nordwesten Bosniens gibt es nun keine reguläre Unterkunft für die Flüchtlinge mehr. Die Behörden rechnen damit, dass sich die Menschen aus Lipa Richtung Bihać flüchten. Dort leben bereits mehr als 2000 Flüchtlinge in verlassenen Gebäuden. Die Europäische Union bezeichnet die Lage als alarmierend und betont, dass man bereits seit 2018 rund 80 Millionen Euro an Bosnien gezahlt habe. Doch offenbar kommt diese Hilfe bei vielen Menschen hier nicht an.
Die Türkei ist das Land, das weltweit die meisten Flüchtlinge aufgenommen hat. Hunderttausende kommen jedes Jahr vom Iran aus über die Berge in den Osten des Landes, viele von ihnen aus Afghanistan, Pakistan und Bangladesch. Eine kilometerlange Mauer an der türkisch-iranischen Grenze soll das in Zukunft verhindern. Anfang Dezember verkündete der türkische Innenminister Soylu auf Twitter die Fertigstellung des Abschnitts in der Provinz Ari.
Ein 81 Kilometer langes Bollwerk, Betonstacheldraht und Kameras. So will Ankara Flüchtlinge an der türkisch-iranischen Grenze aufhalten. Die Mauer liegt östlich des ruhenden Vulkans Ararat. Im gleichnamigen Gebirge soll nach alttestamentarischer Überlieferung die Arche Noah nach der Sintflut gestrandet sein. Diese jungen Männer aus Afghanistan haben es trotz Mauer geschafft, in die Türkei zu kommen. Es sei lebensgefährlich, sagen sie. Nicht jeder kommt über die Mauer. Bei uns hat es geklappt. Während wir versucht haben, über die Mauer zu klettern, haben Grenzschützer auf uns geschossen. Die Gräber von Flüchtlingen auf einem Friedhof der türkischen Grenzstadt waren. Man fand sie erfroren in den Bergen, heißt es hier. Ihre Identität ist unbekannt. Der Menschenrechtsanwalt Mahmut Kacan sagt, das Risiko für Flüchtlinge auf dem Weg zu sterben sei durch die Mauer gestiegen. Aufhalten könne man die Menschen auf Dauer jedoch nicht. Wenn es eine Mauer gibt, wird man Tunnel bauen. Diese Mauer wurde vor allem aus innenpolitischen Gründen gebaut, aber auch um der internationalen Gemeinschaft zu zeigen, dass die Türkei gegen die Flüchtlingsbewegung vorgeht. Es ist eine Show. Das sieht der Kioskbesitzer Faik Sonay anders. Bei ihm kamen in den letzten Jahren viele Flüchtlinge vorbei. Es sind weniger geworden. Ob das an der Mauer oder auch an dem Wetter liegt, weiß ich nicht sicher, aber die Mauer hat ihre Wirkung. Eine mitunter tödliche Wirkung. Dennoch soll die Mauer weitergebaut werden, die ganze türkisch-iranische Grenze entlang.
In Geheimdienstkreisen gilt er als Legende, der Doppelagent George Blake. Zunächst arbeitete er für Großbritannien, dann spionierte er auch für die damalige Sowjetunion. Während des Kalten Krieges wurde er schließlich enttarnt. Der russische Präsident Putin bezeichnete ihn als einen brillanten Profi mit außergewöhnlichem Charakter und Mut. Wie bereits gestern bekannt wurde, starb Blake im Alter von 98 Jahren in Russland. Dorthin hatte er sich in den 1960er Jahren abgesetzt.
Hier hat man ihn nicht vergessen, in der Lubjanka, zu Sowjetzeiten die Zentrale des Geheimdienstes KGB. George Blake, der seit den 60er Jahren in Moskau lebte. Einer der wichtigsten KGB-Agenten war es der ehemalige Geheimdienstler und spätere Politiker Gennadi Gudkov, der ihn persönlich kannte. Er war einer der wertvollsten Agenten des sowjetischen Geheimdienstes, kein Zweifel. Er informierte über die meisten Geheimoperationen der westlichen Dienste. Im russischen Fernsehen erzählen sie seine Geschichte. Im Koreakrieg gerät Blake, der für den britischen Geheimdienst arbeitet, in Gefangenschaft, bietet dem KGB seine Dienste an. Bei seiner gefeierten Rückkehr nach Großbritannien ist er bereits Doppelagent. Blake berichtet dem KGB von einem geheimen Spionagetunnel, der von West-Berlin aus in die DDR führt. Schließlich fliegt er auf, wird zu 42 Jahren Haft verurteilt. 1966 gelingt Blake der spektakuläre Ausbruch aus diesem Gefängnis. Er schlägt sich nach Moskau durch. Für Präsident Putin, der selbst Geheimdienstoffizier war, ist Blake ein brillanter Profi mit außergewöhnlichem Charakter und Mut. Mit 98 Jahren ist Blake nun in Moskau gestorben. Seine Heimat, Großbritannien, hat er nie wieder gesehen, denn dort wurde er bis zuletzt per Haftbefehl gesucht.
Die alljährlich vom Chaos Computer Club organisierte Konferenz der Hacker-Szene hat begonnen. Wegen der Viruspandemie findet sie nur digital statt. Ursprünglich war die Veranstaltung in Leipzig geplant. Dort hatten 2019 etwa 17.000 Computer- und Internet-Experten teilgenommen. Ein Thema in diesem Jahr ist die Corona-Warn-App.
Jiska Klaassen, IT-Sicherheitsforscherin an der TU Darmstadt. Sie wäre jetzt eigentlich auf dem Hacker-Kongress in Leipzig. Doch dieses Jahr treffen sich die IT-Spezialisten virtuell in einer eigenen Online-Welt. Dort hält auch die Wissenschaftlerin verschiedene Vorträge über ihr Spezialgebiet, Handysicherheit. Sie hat zuletzt einige Lücken in iPhones entdeckt.
Das sind Lücken, die betreffen uns als Benutzer sehr stark, weil wir vertrauen ja den Smartphones auch sehr viele Sachen an. Also alle privaten Daten, Fotos, Gespräche, Chatverläufe.
Auf dem Hacker-Event spricht sie zur Bluetooth-Technologie, so wie sie die Corona-Warn-App verwendet. Für Wissenschaftlerin Klaassen die sicherste und datensparsamste Methode, um Kontakte nachzuverfolgen. Die Warn-App, ihre Geschichte, digitale Kontaktnachverfolgung in der Pandemie, ein Schwerpunkt auf dem Event.
Das Ziel dieser App ist, andere Menschen zu warnen. Und zwischen den Menschen, die diese App nutzen, funktioniert das auch. Diese Menschen werden gewarnt. Man kann sich sehr wünschen, dass das schneller passieren würde. Man kann sich sehr wünschen, dass der Anschluss der Labore sehr viel weiter fortgeschritten und sehr viel effizienter inzwischen wäre. Aber ich sehe tatsächlich keinen einzigen Punkt, wo Datenschutz der Funktionalität dieser App im Weg stünde.
Das Hacker-Event zeigt Probleme auf, sucht nach Lösungen. Die von Wissenschaftlerin Klaassen gefundenen Sicherheitslücken wurden von Apple schon behoben.
Fußball-Bundesligist Schalke 04 hat einen neuen Trainer. Der Schweizer Christian Groß soll den derzeitigen Tabellenletzten vor dem Abstieg bewahren. Der 66-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis zum Saisonende. Er ist bereits der vierte Schalker Coach in dieser Spielzeit nach David Wagner, Manuel Baum und Hüb Stevens. Groß hatte seine Karriere in diesem Jahr eigentlich beendet. Zuletzt war er Trainer in Saudi-Arabien. Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 28. Dezember.
Unter Tiefdruckeinfluss erwartet uns auch in der neuen Woche nasskaltes und unbeständiges Wetter. Heute Nacht fällt zeitweise Regen, der mancherorts gefrieren kann, im Bergland Schnee. Der teilweise stürmische Wind lässt nach. Morgen gibt's viele Wolken, ab und zu Sonne und regional fällt Regen oder Schneeregen, im Bergland weiterhin Schnee, im Nordosten bleibt es meist trocken. Heute Nacht 5 bis 0 Grad, im Süden und Südosten wieder frostig. Morgen in Oberfranken leichter Frost, am Rhein dagegen bis 7 Grad. Auch am Dienstag überwiegend nasskaltes, im Bergland winterliches Wetter. Im Osten und Südosten zeigt sich die Sonne etwas häufiger. Am Mittwoch im Norden windig und vor allem dort Regen oder Schneeregen, sonst neben ein paar Schnee- oder Regenschauern teilweise freundlich. Auch am Donnerstag bleibt es nasskalt und unbeständig.
Pina Atalay hat um 23.15 Uhr diese Tagesthemen für Sie. Das Warten hat ein Ende. Welche Hoffnungen in Europa mit dem Impfstart verbunden sind? Und größte Freihandelszone der Welt. Afrika öffnet die Grenzen für den wirtschaftlichen Aufschwung. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend.